Hey und willkommen bei Hauptsache Grooved. Wir sind
Dustin
und Andy und wir sind mit ganz viel Herzblut professioneller Bassist
und natürlich Drummer
und natürlich Musikcoaches in der Grooves & More Schlagzeugschule und in Andys Basecamp. Und egal, ob du gerade loslegst oder schon lange Musik machst, wir teilen jede Woche Tipps, Erfahrungen und Stories aus unserem Musikerleben. Und in dieser Folge haben wir euch einen spannenden Interviewgast eingeladen, nämlich den Joachim Geißler. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, dass ihr mich habt. Sehr schön, dass ich hier bin.
Sage ich eigentlich Joachim oder Jo oder so?
Kannst auch Jo sagen. Also das ist natürlich schwierig.
Oder kennen wir uns da noch nicht lange genug?
Genau, nee, bei uns zu Hause haben die immer Joachim gesagt mit dem Akzent auf dem O. Also okay. Volltaktig und nicht auftaktig wie Joachim.
Sehr gut.
Es geht schon gut los hier.
Die wichtigsten Sachen schon geklärt. Ja.
Siehst du, genau. Es ist halt, ich bin halt ein bisschen nerdig drauf so manchmal. Aber Jo ist wunderbar, da gibt's kein Problem.
Okay, sehr gut.
Genau.
Der fällt mir direkt auf, ich habe das direkt damals so übernommen, weil der Max immer Jo gesagt hat, dann war das für mich auch so gespeichert. Genau, und ich wusste dann auch ganz lange gar nicht deinen richtigen Namen, also ob hätte ja auch ein anderer sein können.
Ja, Josef wäre nicht so schön gewesen.
So, Jonathan.
Ne? Genau.
So.
Jo Ringel, ja. Nee, nichts dergleichen.
Anyway, ja, voll cool, dass du heute am Start bist. Ich habe heute Morgen, als ich meine Kurze fertig gemacht habe für die Kita, habe ich überlegt, wie unwahrscheinlich ist denn dieser Fall, dass wir beide uns begegnet sind? So, also wie ist das überhaupt passiert? Was für Zufälle sind da entstanden, dass das so kam? Und dann habe ich darüber nachgedacht, wann haben wir uns denn das letzte Mal so richtig gesprochen und gesehen? Und da fiel mir direkt ein, ach ja, natürlich am anderen unwahrscheinlichsten Ort für dich, bei meinem Drumcamp. Letztes Jahr im Sommer, ne?
Ja, genau. Ja, also unwahrscheinlich kommt oft oder wie? Nee, unverhofft kommt oft, so heißt es.
So.
Ist halt so, dass ich natürlich von Hause aus klassischer Musiker bin und da studiert habe und das auch am besten kann. Und aber die ich halt doch durchaus auch andere Interessen habe, ne? Und was man halt bei einem klassischen Gitarristen, der dann immer so auf seinen Nylon-Gitarren und möglicherweise in meinem Fall sogar auf so alten Gitarren aus dem 19. Jahrhundert unterwegs ist, erwartet man nicht unbedingt, dass ich eine gewisse Schlagzeugaffinität habe. Und das ist natürlich der Grund, warum ich auf dem Drumcamp gewesen bin, weil so mehr oder weniger einmal im Jahr muss ich ja trommeln. Aber es ist tatsächlich nur einmal im Jahr mehr oder weniger. Von daher ist das komisch. Aber ja.
Ja, ja. Wobei das ja nicht der Ort gewesen ist, wo wir uns sozusagen zum ersten Mal begegnet sind. Das ist ja so, wir, sage ich jetzt einfach mal so übergriffig, wollen die Folge ein Grenzgänger im doppelten Sinne nennen, weil wenn es eine Person gibt, an die ich denke, wenn das Wort Grenzgänger fällt, dann bist du wirklich mit Abstand, mit ganz, ganz weiten Abstand ganz vorne, weil ja mindestens mal im doppelten Sinne. Das ist ja so, du kommst ja, haben wir gerade schon einmal kurz vorab besprochen, du kommst ja ursprünglich quasi hier von um die Ecke, sag ich mal so. Ne?
So ist das. Genau. Also ich bin Wuppertaler, ne? Wuppertaler. So. Genau.
Ja. Und jetzt sitzt du aber gerade ganz woanders. Ich hätte fast gesagt in der Keminate, aber das stimmt nicht. Das war ein anderer Podcast.
Nein, ich bin gerade in der Zentralschweiz, weil ich unterrichte in Luzern und lebe auch in der Schweiz, offiziell im Tessin. Das ist direkt an der italienischen Grenze und bin aus Wuppertal weg vor 32 Jahren, genau. Bin ich nach Italien, habe lange da in Italien gelebt und jetzt ist halt mehr so der romanischsprachig italienische Schweiz, italienisch, norditalienische Raum, so die Gegend, wo ich unterwegs bin. Und Grenzgänger war ich lange Zeit tatsächlich auch juristisch gesprochen, weil man kriegt dann eine Grenzgängerbewilligung, wenn man im Ausland lebt, also in Italien und in der Schweiz arbeitet, genau. Wobei den Status bin ich jetzt wieder los, jetzt bin ich tatsächlich Vollresident in der Schweiz.
So, ja. hast dich mal aus dem ganzen Wahnsinn rausgezogen, bist jetzt einfach Schweizer geworden.
Nee, schnell, den Pass habe ich nicht. Also ich habe den italienischen und den deutschen, aber den schweizerischen, den habe ich noch nicht. Oder muss mal gucken, ob ich den nochmal irgendwann beantrage.
Sehr gut. Ja, wir haben einen gemeinsamen Freund, der hat das geschafft mit dem Schweizer Pass, aber hat auch immer wieder mal gesagt, das war gar nicht so einfach.
Nee, das ist tatsächlich so, dass halt in der Schweiz so Sachen dann von einer Kommission entschieden werden, die aus schweizerischen Bürgerinnen und Bürgern besteht und die müssen das dann mehr oder weniger genehmigen. Und ja, ist irgendwie kein wirklich bürokratischer Akt, weil wie gesagt, wenn deine Nachbarn dich nicht mögen, weil du die Musik immer zu laut stellst, zum Glück bin ich klassischer Gitarrist, dann wirst du möglicherweise nicht eingebürgert oder so.
Ja,
ja, das cool. ist nicht so ganz einfach.
So ist das.
Großartig. Ja, ja, wir haben uns dann einmal ganz kurz letztes Jahr gesehen. Ich war ja einen Abend beim Drummer Summer und habe ein bisschen mit euch gejammt. Genau. Super. Ja, Wuppertal, was genau hast denn du dann studiert? Klassische Gitarre? Wie ja, heißt dein also, Studiengang dann?
Der Studiengang hieß seinerzeit Allgemeine Musikerziehung mit Hauptfach klassische Gitarre und Instrumentalpädagogik. Also ich habe relativ spät angefangen, akademisch klassische Gitarre zu spielen. Ich hatte mit 17 den ersten Lehrer und habe dann also geglaubt, bei der Aufnahmeprüfung wäre es schlau, wenn ich mich erstmal nicht für die künstlerischen Hauptfächer so stark interessiere und dann gleich auf Entschuldigung, künstlerische Abschlussprüfung oder sowas gehe. Deswegen habe ich gedacht, ich melde mich mal an für allgemeine Musikerziehung. Das ist also die pädagogische Ausbildung für musikalische Früherziehung und Grundausbildung. Also bin ich diplomiert für Unterricht für Kinder ab 4, was ich inzwischen auch schon nicht mehr glaube, weil das ist wirklich gar nicht einfach und habe ich ewig nicht mehr gemacht. Ah. Aber jedenfalls, das war meine erste Ausbildung. Hat einen großen Vorteil, dass man eine sehr intensive pädagogische und didaktische Ausbildung musikalisch gesprochen macht, an die man anders eigentlich nicht kommt. Weil in der reinen Instrumentalpädagogik ist man doch viel mehr aufs Instrument fokussiert, als also seinerzeit jedenfalls, als auf pädagogische Inhalte, was die Klientel betrifft. Und wie gesagt, wenn du mit Kindergartenkindern unterrichtest und nicht weißt, wie man die ansprechen muss und wie Pädagogik und Didaktik funktioniert, dann bist du verraten und verkauft.
Ja, das ist ja heute auch noch oft Learning by Doing, ne? Also bei mir im Studium gab es da irgendwie mal ein halbes Jahr irgendwie so einen Kurs Onderwijslehrer, ne, in den Niederlanden.
Okay.
Und ja, das war ganz nett, da mal drüber nachzudenken, mal ein paar Arbeitsblätter zu schreiben, aber gelernt hat man es dann eigentlich on the job so, ne?
Ja, das ist wohl so, dass man am Ende lernst du es immer so. Also es ist ja seinerzeit eine einphasige Lehrerausbildung gewesen. Also wir haben im Studium unterrichtet und schon viele Sachen ausprobiert und waren unter Führung des Didaktik- und Pädagogik-Profs. Von daher war das schon okay, aber das heißt nicht, dass du es kannst. Mal davon ab, ändern sich Kinder sowohl individuell als auch durch die inzwischen Jahrzehnte. Und Erfahrung auf dem Feld ist natürlich völlig unbezahlbar. Natürlich ist es cool, wenn du eine gewisse, wie soll ich sagen, ein paar Leitplanken bekommen hast, anhand derer du messen kannst, was passiert, um dich auch einfach fortzubilden. Man muss halt ewig weiter lernen und gucken, wie es geht. Aber ja, jedenfalls, das war eine gute Gelegenheit. Deswegen angefangen habe ich mit diesen pädagogischen Geschichten. Wobei sich dann rausstellte, dass ich eigentlich ganz gut Gitarre spiele. Deswegen haben sie mich gleichzeitig parallel auch Instrumentalpädagogik studieren lassen. Das heißt, ich habe dann zwei Diplome gewissermaßen nacheinander gemacht. Und dann habe ich mich hinterher dann doch für ein künstlerisches Fach eingeschrieben und dann da noch weiter studiert. Genau. Aber wie gesagt, als Gitarrist, namentlich klassischer Gitarrist und Gitarristin, wenn du nicht unterrichten kannst, bist du ziemlich verraten und verkauft. Deswegen ist es cool, sich da auszubilden. Ja.
Spannend, spannend. Ich habe ja gerade schon so ein bisschen von dieser, wie hast du es gesagt, unverhofft kommt oft, ne?
Ja.
Also von dieser, von so einem unwahrscheinlichen Fall, dass wir beide uns mal begegnen, nicht nur im, ich sag das jetzt mal so im geografischen Sinne, sondern natürlich auch im musikalischen. Ich hoffe, ich darf das jetzt hier laut rausposaunen und du wirst von deinen Klassikkollegen irgendwie nicht gelyncht, wenn ich sage, dass du dann mal auf dem zweiten Berufsweg dir gedacht hast, zweiten Bildungsweg. Auch Jazz finde ich eigentlich auch ganz spannend. Und das war, als wir uns kennengelernt haben, da im Rahmen der Fortbildung, war das für mich wirklich totales Phänomen. Andi wohnt in Essen. Ich spiele häufiger mal in Essen und ich meine, gut, Ruhrgebiet ist sowieso eine große Stadt. Und da haben wir natürlich die Folkwang-Uni und da kommen viele gut ausgebildete klassische Musiker, kommen von da. Und ich habe sehr häufig Situationen gehabt, wenn wir zum Beispiel so Coverband Top 40 mäßig gespielt haben, dass wir immer mal wieder Pianisten von der Folkwang hatten, die quasi Popularmusik gespielt haben. Und da war es dann aber wirklich so dieses Klischee sehr häufig super eng, so vom Horizont, also bis hin zu legendäre Geschichte. Ich weiß gar nicht mehr, wer das dann damals aufgeschrieben hat. Wir haben irgendwie so ein ich lasse das Sweet Home Alabama oder irgendwie so ein Quatsch gewesen sein. Und der Kollege, der alles gespielt hat, hat halt für alles echt irgendwie perfekt alles aufgeschrieben. Aber da stand halt irgendwie, da hat er nur ein Sheet gekriegt, weil das so ein Stück ist, das nimmt eigentlich keiner mehr ernst. Er spielt halt ein Solo. Und dann ging er da ganz verschwitzt in der ersten Setpause zum, ich glaube, Gitarristen und sagte, was soll ich denn da jetzt machen? So. Und ich denke so, ha, was? Das ist D-Dur. Also so und genau und das war so eine, das zum einen war eine ja für mich einfach eine Überraschung festzustellen, dass es ja natürlich auch irgendwie mal die Ausnahme davon im Klischee gibt. Genau, kannst du mal so ein bisschen sagen, was dich dahin getrieben hat? War das einfach reine musikalische Neugier und dann ja auch noch, du hast es ja dann auch direkt digital gelernt, ne? Ist ja quasi auch wieder im doppelten Sinne.
Falsch. Ja, genau. Völlig falsch. Digital geht ja gar nicht, ne? Überhaupt nicht. Womöglich noch irgendwie so über Computer und nee. Also das Ding ist, ich bin natürlich generell musikalisch sehr interessiert, auch mich einfach weiterzuentwickeln. Und ehrlich gesagt ist mein Schwerpunkt halt wirklich Gitarre aus dem 19. Jahrhundert. Und im 19. Jahrhundert hat eigentlich die Gitarre, wie wir sie heute kennen, erst angefangen zu existieren. Da wurde irgendwann die sechste Saite dazu genommen. So, und die Jungs haben gespielt, aber eben auch komponiert. Und nicht nur das, die haben einfach auch vermutlich improvisiert und waren halt dann schon klassische Gitarristen und haben halt dann an ihrem Abend ihre Stücke da selber gespielt und selber zusammen improvisiert, beziehungsweise Kompositionen spontan auf der Bühne verändert. Das ist eine Sache, die man schon rauskriegen muss und die man in der klassischen Gitarristenausbildung oder klassischen Musikerausbildung ganz allgemein eigentlich mal so liest in Musikgeschichte, aber eigentlich nie wirklich machen muss. Also auch in, weiß ich nicht, Solokonzerten für Violine oder Klavier mit Orchester gibt es halt Kadenzen, die halt irgendwann auf dem Dominant-Septakkord fünfte Stufe aufhören. Und dann ist dann der Pianist oder die Geigerin alleine dran. Und die sind halt so häufig in der Krise gewesen, dass sie halt von irgendjemandem schon komponierte Kadenzen gespielt haben. Aber die Leute seinerzeit haben das Zeug improvisiert. Von daher, obwohl ich auch mein ganzes klassisches Leben an Improvisation immer vorbei und drumrum gekommen bin, mehr oder weniger, war halt irgendwann mal aus rein geschichtlichen Interesse, war es mal dran zu überlegen, wie das überhaupt geht. Und ja, dann habe ich gedacht, gut, für meine Art von Musik ist es noch so ein Ding, das zu lernen, aber so richtig frei damit umgehen kann ich halt nicht. Und deswegen habe ich gedacht, es wäre ein guter Weg, das auch mal über den Jazz zu probieren. Und weil ich die Musik natürlich mag, weil ich es interessant finde und weil es einfach unsäglich blöd ist, wenn du als Gitarrist da stehst und einer sagt, hör mal, spiel doch mal was. Da sag ich, nee, du, ich habe gerade nichts geübt. Ne? Und ich kann das Stück nicht gerade wirklich. Und weißt du, im dritten Tag, da gibt es dieses Fist, das ist ein bisschen, nee, also vielleicht nächste Woche. Das ist doof. Ne? Deswegen solltest du irgendwas spielen können. Entweder von den Stücken, die du geübt hast. Und wenn du gerade keins geübt hast, dann, dass du vielleicht mit jemand was improvisierst zusammen. Klar, ist eine Sache, die ist nicht unwichtig. Und deswegen habe ich mich drum gekümmert. Und ja, das dann online zu machen, hat einfach damit zu tun, dass der Nachteil von meinem Grenzgängerleben eben das ist, dass ich zwei sehr kurze Wochen habe. Ich habe eine kurze zu Hause mit der Family und eine kurze beim Arbeiten. Dann bist du halt an vielen Orten, aber nirgendwo so richtig. Und das Einzige, was halt eine Konstante ist, sind halt Möglichkeiten, digital geführt, möglicherweise auch asynchron, Sachen zu lernen oder mich an irgendeiner Musikhochschule deswegen einzuschreiben, habe ich auch mal versucht und Aufnahmeprüfungen gemacht und bestanden, aber ich konnte halt nie richtig hin, deswegen war das wirklich der beste Weg. Und habe das Zeug dann halt für mich alleine gelernt und mich dann wirklich zeitlang sehr intensiv mit Jazz und den Gitarren und dieser Musik beschäftigt, genau.
Ja.
So kam das dann. Und dass Klassiker das nicht können, die brauchen es nie.
Ja, es ist ja, total spannend, faszinierend. Und ich sagte, ich greife mal kurz vorweg, aber Andi, du darfst auch sofort. Du hast natürlich wahrscheinlich dann auch Glück gehabt, dass du, ja, wahrscheinlich sage ich jetzt erstmal zufällig an eine gute Person geraten bist, was so das Thema digitales Lernen angeht.
Ja.
So, weil gibt's ja auch solche und solche Angebote.
Genau, sagen wir es, Max Frankl, genau.
Ja.
Nein, Max ist wirklich ein ausgezeichneter Jazzgitarrist, moderner Jazzgitarrist, Komponist und wirklich ein nicht nur nach meiner Meinung ausgezeichnet, sondern eben auch was Musikpreise und was Plattenveröffentlichungen betrifft, wirklich herausragender, inzwischen nicht mehr ganz so junger. Ciao, Max. deutscher Gitarrist, der halt wirklich auch verstanden hat, wie man halt online kommuniziert und wie man Sachen zusammenstellt, aus denen Menschen, die interessiert sind, gut lernen können. Und das hat mich wirklich auf einen guten Weg gebracht. Und ja.
Ja, ich habe vor ein paar Tagen mit Carsten noch drüber geschnackt. Der hat nämlich irgendwie zum Thema Jazzgitarre einfach mal einen Online-Kurs von Max gekriegt. Und da habe ich da auch mal ein bisschen reingeguckt. Und ich meine, das ist jetzt halt ja auch schon lange her, ne, für Online-Verhältnisse. 10 Jahre oder so, würde ich jetzt mal schätzen.
Ja, das ist so.
aber inhaltlich dachte ich so, wow, ich kenne ja jetzt den Max nicht mehr musikalisch und ich sage jetzt mal so didaktisch musikalisch, sondern aus dem anderen Bereich. Aber ich habe das angeguckt und dachte, boah, das hat aber wirklich Hand und Fuß. Wahnsinn. Also fand ich echt gut.
Ja, das ist es auch, genau. Und ich habe, das war wirklich sehr, sehr spannend. Also ich habe für mich da gelernt, eben als Klassiker, wo du normalerweise ein Stück hast, was aufgeschrieben ist, also gewissermaßen das Theaterstück, das ist halt dann Romeo und Julia, wie Shakespeare es geschrieben hat. Du liest es, du versuchst es zu verstehen, bringst den Text wieder, um ihn zu interpretieren. Und beim Jazz, so wie Max es gesagt hat und unterrichtet, gibt es einfach Material, Tonleitern, Akkorde, harmonische Zusammenhänge, Alternativen für völlig falsche Tonleitern zu ganz anderen Akkorden, jetzt aus klassischer Sicht betrachtet, die sich halt kombinieren lassen und gewisse Effekte erzeugen und dazu führen, dass du eigentlich das ganze Material, wie soll ich sagen, aktiv zur Verfügung hast, um es selbst zusammenzubauen. Also es wird dann wirklich der umgekehrte Weg, soll heißen, in der Klassik, wie gesagt, ist das Stück da, wie ein Bild, was schon gemalt ist, und du musst es nur, in Anführungsstrichen, so darstellen, dass es interessant und überzeugend ist. Und im Jazz ist es so, dass nichts da ist, und alles das, was da passiert, das ist, was du selbst reinmachst. Also du brauchst eine viel, viel aktivere, wie soll ich sagen, Disponibilität, nee, so heißt das nicht. Also das Material muss dir einfach gewissermaßen drin sein. Es kommt von innen nach außen und nicht vom Blatt nach innen. Ja, das ist eine sehr interessante Geschichte. Und das hat Max einfach immer wirklich perfekt erklären können. Und zwar auch auf unterschiedlichem Niveau, was ich sehr interessant finde. Also bei Leuten, die theoretisch nicht so versiert sind, und andere, die bei mir, rein theoretisch kann ich ziemlich viel verstehen von dem Zeug, dann wirklich dann auch dahinter kommen. Wir haben dann nicht diskutiert, das war super interessant, als er dann halt irgendwie mit der mit der harmonischen Molltonleiter ankam, die dann irgendwelche Dur-Akkorde begleiten sollten. Ne? Da rollt es ja dem Normalklassiker erstmal die Fußnägel hoch, weil das geht ja gar nicht. Aber das
Blasphemie.
War wirklich, ja, nicht wirklich Blasphemie, aber einfach völlig unverständlich. Ne?
Ja.
So, wenn einer sagt, wenn du also ein richtig schönes rotes Kleid malen willst, dann brauchst du halt erstmal gelb. Sag ich, wie gelb? Rot, dachte ich. Nein, weißt du, wenn du gelb nimmst und dann so ein bisschen das noch.
Ja,
ja, und das ist super.
Ja, jetzt versteht's auch die Drummer wieder. Ja,
sehr gut, sehr gut. Ja, aber das finde ich halt mega spannend, weil natürlich Klassik und Jazz oder auch Rock und Pop und so sind natürlich völlig andere Welten und auch völlig andere Berufsbeschreibungen. Und ich erinnere mich noch, im Studium gab's einmal im Jahr immer so einen Tag, wo man quasi, also wo Klassiker und die anderen in einen Topf geworfen wurden, dann sollte man was zusammen machen, so, ne? Und dann saß man halt in diesem Raum und die Klassiker packten Noten aus und legten dir die hin und du gucktest da drauf und sagtest so, ja, wie, das kann ich jetzt nicht mal eben spielen, ne? Lass uns was jammen. Und die Klassiker guckten dich halt völlig panisch an, wie jetzt jammen, ne? Und einfach, dass das so zwei völlig unterschiedliche Welten sind, finde ich sehr cool. Und ja, dass du da dann halt so breit unterwegs bist. Und ich habe heute Morgen noch, investigativ wie ich bin, pass auf, ich zeig dir jetzt ein Foto und du sagst mir, wo das ist und ob du weißt, wer da drauf ist.
Sehen
ich
wir
sag
mal.
Dir jetzt, was du irgendwann mal um 3.30 Uhr nachts gemacht hast. So, die Patrons können es sehen.
Ja, genau. Also, es ist so, ich habe... also einerseits spiele ich natürlich E-Gitarre, aber in dieser speziellen Situation... das war ist in Remscheid, da gibt es seit 40 Jahren ein Gitarrenfestival, was seit 35 Jahren E-Gitarren einschließt. Das findet immer im Januar statt. Und da fahre ich hin, aber nicht wegen mir, sondern wegen meinem Sohn. Der ist nämlich ein ziemlich begabter 15-jähriger Rockgitarrist. Wen das interessiert, kann mal auf meinem YouTube-Kanal nachgucken.
Ja, sehr cool. Verlinken wir hier sehr gerne.
Genau, Roddy heißt der junge Mann oder Rohit. Und der ist wirklich richtig gut und den schleppe ich dahin, weil ich die Leute kenne. Ich habe auch eine Zeit lang, es war in Covid, in Trossingen E-Gitarre diesen Kurs gemacht von der Bundesakademie bei Peter Fischer und Konsorten. Was gebracht hat, was ich nicht fertig gekriegt habe, so, das ist deutsch, weil einfach die Treffen ausgesetzt wurden und ich konnte die hinterher nicht nachholen wegen Lockdowns und Geschichten, war ein Chaos. Jedenfalls, da hat sich so auch ein Freundesstamm von Gitarristen und Gitarristinnen zusammengesetzt, mit denen wir dann da einmal im Jahr spielen und ich dann meinen Knaben ein bisschen reinschiebe. Und bei dieser Gelegenheit habe ich dann eben auch zur E-Gitarre gegriffen. Das war dann, glaube ich, was haben wir gespielt? Ich glaube, Police, Message in the Bottle oder solche Geschichten. Das ist übrigens aber auch dann der Ort, wo ich einmal im Jahr dann Schlagzeug spiele, weil mein Söhnchen dann Stücke komponiert. Und da ich der Einzige bin, der das kennt und der halt manchmal so ein Dream Theater-Fable hat, also Oddmeters und so ein Zeug da reinmacht, wollte ich dann den Hausschlagzeuger, der damals nicht so da hat sowieso wahnsinnig viel zu tun gehabt hat, habe ich den einfach entlastet, dann habe ich das Zeug getrommelt.
Ich kann mich an ein Video erinnern. Ich glaube, du hast das damals auch in der Gruppe einmal gepostet mit deinem Filius, genau, wenn du am Schlagzeug gesessen hast. Und ich dachte, das war noch in dem ersten Jahr der Fortbildung, sag ich mal. Ne?
Ja, genau.
Und das war auch noch relativ so zu Anfang. Und ich war am Anfang so sehr erstmal eher sehr zurückhaltend, schüchtern, eingeschüchtert, vor allem, weil es da ja ein paar Leute gab, die, sagen wir mal, ein überdurchschnittlich großes Ego hatten. Namen spielen keine Rolle an dieser Stelle.
Ja.
Und dann war das ja auch so, dass ich dann noch so das totale Küken war, also so altersmäßig, ne? Aha. Und du warst für mich immer so das Bindeglied. Also ich glaube, ich war auch der einzige Nicht-Klassiker oder Jazzer in der Gruppe, vor allem im ersten Jahr.
Ja.
Und also diese Kombination aus all diesen Dingen hat mich am Anfang echt ganz schön gestresst, so nach dem Motto, bin ich hier überhaupt legit genug, um an dieser illustren Runde teilzunehmen. Und dann hast du irgendwie dieses Video gepostet, wie du an den Drums sitzt und ja, so eine Dream Theater-eske Komposition runterspielst. Und ich denke mir so, wow, cool. Und der Jo ist ja auch gar nicht so abgehoben wie andere Leute, wo Namen jetzt keine Rolle spielen.
Nee. Also
Das war für mich, ja, um im Duktus zu bleiben, auf jeden Fall ein Game Changer.
Siehst du, der Game Changer, genau. Nein, also, was soll ich sagen? Ich abgehoben zu sein, keine Ahnung, also mir wurde schon öfter gesagt, dass ich vergleichsweise arrogant bin ein Stück weit, das was meistens damit zu tun hat, dass ich halt vergleichsweise besserwisserisch unterwegs bin, weil ich zu vielen Sachen einfach immer noch mal was zu sagen habe und Sachen nachgucke und Zeug weiß und das nervt Leute manchmal, aber abgehoben, ich meine, ich kenne natürlich auch so Leute, die abgehoben sind, aber die sind häufig abgehoben von nicht so ganz furchtbar viel, also wer sich abgehoben geben muss, dem fehlt vermutlich irgendwas, ne? Naja, und ich für meinen Teil weiß halt, wo ich was kann, und wo ich wirklich ziemlich firm bin und wo ich und an anderen Fällen, wo ich einfach, wie soll ich sagen, mit Spaß und engagiertem Laientum mich in die Schlacht schmeiße. Und das ist halt, was Schlagzeugspielen betrifft, auf jeden Fall so. Auch was Jazz betrifft. Also ich würde mich da absolut nicht als kompetent bezeichnen, wobei ich sicherlich auch so zwei, drei Sachen kann, aber ist einfach nicht mein Feld. Von daher, wenn ich jetzt auch noch abgehoben wäre und sage, du, aber ich kann außer der Klassik auch noch Jazz, wäre ich mir selbst gegenüber einfach überhaupt nicht glaubwürdig.
Ja, aber allein den Horizont zu haben und das zu tun, und das war so lustig, ich habe natürlich versucht, dich ein bisschen kennenzulernen so im Internet, und dann habe ich bei Facebook geguckt und dann habe ich da gesehen, ach, du bist mit dem Dirk befreundet, das ist nämlich ein Kumpel von mir, der auf dem Foto neben dir steht, da beim Jazzensemble spielen, genau. Okay. Und dann habe ich gesagt, sag mal, kennst du den oder seid ihr einfach nur befreundet? Und sagt er, ja klar kenne ich den, da ich schicke dir gleich mal ein paar Videos, wo ich neben dem auf der Bühne stehe.
Das war
Jazzensemble auf dem Bild, genau, das war nicht das, genau, ja. Genau.
Stimmt, da bin ich auch ein paar Mal gewesen, ja, in der Tat, genau.
Ja, genau, ja, total cool. Und ich sag mal, du hast das vorhin schon gesagt, die Gitarre ist ja noch ein relativ junges Instrument und ist ja, also in meinem Kopf passt die gar nicht so in die typische Klassik, die ich so im Kopf habe mit Orchester etc. pp., ne? Korrigier mich da gerne. Aber wie ist das? Bist du als klassischer Gitarrist in diesem, in Anführungszeichen, Klassik-Zirkus dann auch schon quasi eher ja, eine außergewöhnliche Erscheinung, die nicht so das ganz typische Ding hat mit Orchesterstellen, was weiß ich? Oder ist doch klassische Gitarre dann eigentlich am Ende wie jedes klassische Instrument mehr?
Nee, die klassische Gitarre ist eigentlich nicht wie jedes, also klassische Instrument, weil wir sind schon eine Sparte innerhalb der Klassik, die vergleichsweise speziell ist. Also du kannst ja davon ausgehen, dass richtige klassische Musikinstrumente von jedem Komponisten und jeder Komponistin mehr oder weniger bedient wird, was Werke betrifft, auch wenn sie selbst nicht Geiger, Harfenisten oder was auch immer sind. Und das ist bei der Gitarre tatsächlich sehr, sehr komplex und schwierig, weil wir einfach von der Art, wie das Instrument gestrickt ist, einfach nicht alles darstellen können, was Komponisten gerne da hineinmachen wollen. Und deswegen gibt es da schon eine gewisse Kompositionsbarriere. Wer also dieses Instrument als Farbe interessant findet, als Komponist oder Komponistin, hat nicht einen unmittelbaren Zugang. Für Klavier können die eigentlich immer schreiben, für Geige gibt es ja auch nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten, einfach weil die mehr oder weniger melodiös unterwegs ist. Und bei der Gitarre ist es halt so, dass man vielleicht als Komponistin gerne für Klavier schreiben würde und dann hauen die da irgendwie 10-stimmige Akkorde rein und wir haben nur 6 Seiten. Und solche Geschichten. Und das Repertoire ist halt, wie soll ich sagen, das originale Repertoire hat halt lange nicht so eine Geschichte, wie das zum Beispiel das Klavier hätte, weil dummerweise müssen wir uns ein Stück weit mit dem Klavier messen. Und da kommen wir also nicht nach. Von daher ist das Instrument auch kompositionstechnisch, was wirklich eine Nische in der klassischen Musik darstellt, vergleichsweise klein. Und das macht es dann schwierig. Was dann eben dazu führt, dass eigentlich Gitarristen und Gitarristinnen aus meiner Generation halt sehr häufig Klassik studiert haben, obwohl sie eigentlich E-Gitarristen waren und eigentlich das machen wollten, weil halt zum Beispiel Jazz-Studiengänge an Musikhochschulen lang noch nicht so verbreitet gewesen sind wie da. Mhm. Von daher, wenn du sagst klassische Gitarre und dann spielst du aber zum Beispiel sehr bossa-lastiges brasilianisches Zeug oder auch spanische Musik, die eigentlich eher in Richtung Folklore als wirklich Kunstmusik geht. Das spielt alles in die klassische Gitarre ein Stück weit mit rein. Und die Definition ist extrem schwierig. Wenn du sagst Classic Guitar in Englisch und fragst einen Amerikaner, dann meint der das Ding mit den Nylonsaiten. Und wenn ich klassische Gitarre sage, dann meine ich eigentlich die Musik komponiert für dieses Instrument.
Ja.
Und das ist auch zum Beispiel, eigentlich ist es ein diametraler Gegensatz, weil wenn ich Nothing Else Matters auf einer Klassikgitarre spiele, wird es nicht wirklich klassische Gitarre.
So. Den Anfang mit den leeren Saiten kriege ich auch noch hin, ja.
Genau.
Das, ja, sehr interessant, genau. Und wie ist denn dann die typische Jobbeschreibung? Du hast schon gesagt, du unterrichten können ist halt wichtig, weil natürlich irgendwie in so einem klassischen Orchester, da sitzen jetzt nicht so viele klassische Gitarristen im Normalfall rum, ne?
Nein, eigentlich nie. Also klassische Gitarre, wenn du mit Orchester zu tun haben willst, ist entweder in der Oper, da gibt es namentlich im 19. Jahrhundert immer wieder Szenen, wo es um Serenaden geht und für Serenaden brauchst du mitunter Gitarren oder eben manchmal werden halt Harfe eingesetzt, um Gitarre zu imitieren ein Stück weit. Aber es gibt ein paar Werke, wo halt dann tatsächlich für Gitarre komponiert wird und das ist eine Spielbeschreibung. Aber da bist du halt entweder auf der Bühne sogar oder halt nur für diese eine Arie Serenade dann mal unterwegs. Von daher im Orchester gibt es keine Platzstelle für Gitarristen, die werden halt immer als Zuzüger dann dazugenommen, wenn sie gebraucht werden. Sonst, was Orchester betrifft, ist es schon so, dass das erfolgreichste und am meisten gespielte Konzert für Orchester und Soloinstrument aus dem 20. Jahrhundert für Gitarre ist. Das ist das Concerto di Aranjuez, Miles Davis Version, jeder kennt das. Das ist der zweite Satz davon. Das ist das erfolgreichste Solokonzert für Soloinstrument und Orchester. Von daher, Gitarre hat einen Bezug dazu. Überhaupt gibt es in der Gitarrenliteratur über 400 Konzerte für Gitarre und Orchester. Von daher, das Material wäre dann da, aber es gibt eben keine Planstellen. Und was die Jobbetreibung betrifft, du kannst natürlich versuchen, zu spielen und Konzerte zu bekommen. Und das ist allerdings halt sehr stark davon abhängig, inwiefern du einen gewissen unternehmerischen Geist und Spirit hast und dir Sachen selber organisieren kannst. Sachen, die ich jedenfalls in der Musikhochschule nie gelernt habe und das hat sich, glaube ich, heutzutage auch nicht wirklich viel verbessert. Und sonst, wenn du halt nicht so unternehmerisch unterwegs bist, müsste man sich spielender Dings in Gitarrenfestivals mehr oder weniger hineinarbeiten. die halt entweder die Namen einladen, die viel Publikum generieren. Häufig sind diese Festivals mit Konzerten eben kombiniert mit Wettbewerben oder und Masterclasses, damit halt Studierende auch dahin gehen. Du müsstest also entweder ein Name sein, der in der Szene so berühmt ist, dass du eingeladen wirst, oder, und das ist der andere Trick, du machst selbst ein Festival, dann kannst du nämlich Leute einladen, die dann schlecht auf deinem Festival spielen und du dich dadurch dann revanchierst, dass du schlecht auf deren Festival spielst. Das funktioniert auch. Das war jetzt frech, aber tatsächlich passiert genau diese Sache. Das ist also wirklich eine Nische und eine in sich geschlossene Gruppe, die sich klassische Gitarre nennt, aber die halt in der klassischen Musik und im klassischen Musikbusiness, wenn nicht über dieses schon erwähnte Concierto de Aranjuez, eigentlich in den großen Konzertsaalen nicht wirklich eine Rolle spielt. Oder es sind nur ganz wenige Gitarristen und Gitarristinnen, die halt tatsächlich auch in diesen, wie soll ich sagen, allgemein klassischen Musikbetrieb dann eine Rolle spielen. Einfach weil wir so klein sind und vergleichsweise speziell. Hm. Und also musst du unterrichten. Auf jeden Fall. Sonst nichts Familie.
Super, super spannend. Hm. Super spannend. Wo du gerade sagst, also musst du halt unterrichten. Mich würde mal interessieren, so aus deiner Sicht der Dinge und auch vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf habend, was wir so gemeinsam gelernt haben in den letzten 2 Jahren oder so.
Ja.
Wo siehst du denn so den Instrumentalunterricht, sagen wir mal über den Daumen gepeilt, in den nächsten 10 Jahren? Also ich sage jetzt mal das Format, was siehst du? Also siehst du, dass das ein fester Bestandteil bleibt, vor allem weil, also du hast ja auch ein bisschen Einblick, in der Schweiz läuft es ja insgesamt ein bisschen anders. Vieles läuft in der Schweiz ein bisschen anders als hier in Deutschland. Keine Ahnung, wie es in Italien ist. Sprich doch mal ein bisschen dazu. Also was denkst du, wie wird sich das in den nächsten 10 Jahren entwickeln? Und es muss jetzt gar nicht so sehr im, ich sag jetzt mal, Mikrokosmos in Anführungsstrichen klassischer Gitarre sein, sondern allgemein. Also von Classic Jazz bis hin zu Pop, also sagen wir mal Musikschulbetrieb im weitesten Sinne.
Ja, das ist natürlich schwierig zu sagen, weil ich habe natürlich vor allen Dingen eine Mikroerfahrung, was die Schweiz betrifft. Und es gibt, glaube ich, grundsätzlich 2 Aspekte, die man betrachten muss, die natürlich eng miteinander verwoben sind. Der eine ist ein, wie soll ich sagen, bildungs- und kulturpolitischer Aspekt, weil Musikschulen sollten musikalische Breitenbildung machen im Sinne von möglichst viele Leute erreichen und denen die Möglichkeit geben, qualifiziert ein Musikinstrument zu erlernen für Geld, was möglichst erschwinglich ist, weil Musikunterricht auf allerhöchstem Niveau zu bekommen, ist im Prinzip nur eine Geldfrage. Soll heißen, wenn du genug Geld hast, kannst du auch bei super coolen und super berühmten Leuten Unterricht nehmen. Das funktioniert immer. Ist aber halt wirklich nur so ein Nischending, um das es eigentlich nicht geht. Musikschule sollte also Breitenförderung machen. Und die hängt davon ab, dass sie gut ist, dass du halt professionelle Menschen hast, die das wirklich können, die also wirklich unterrichten können, die vor allen Dingen auch ein sehr breites Spektrum abdecken können. Welches bedeutet, dass du, wenn du Leute hast, die sehr talentiert sind und die wirklich Lust haben, dass du die wirklich gut und schnell auf ein hohes Niveau bringen kannst. Aber du wirst natürlich auch Schülerinnen und Schüler haben, die sind eher so normal begabt und manche vielleicht auch gar nicht so richtig dolle, haben aber trotzdem Spaß daran. Und dann geht es von der professionellen Lehrer- und Lehrerinnenseite daher zu sagen, ich kann auch unterrichten und ausbilden durch Musik. Also nicht nur zur Musik, sondern durch Musik forme ich ein Stück weit diesen Menschen mit, wie er Sachen lernt, wie er Sachen erlebt, wie er ein bisschen was versteht und ein bisschen was machen kann. Und eben nicht nur, dass ich hergehe und selektiere, wer halt jetzt anständig spielt, darf auch noch im 3. Jahr Gitarre und wer nicht gut spielt, fliegt raus oder so. Ne? Sowas kann es ja auch geben. Und das ist so ein Ding, was jetzt schwierig wird, weil die Qualität der Lehrpersonen hängt extrem davon ab, wie viel man denen bezahlt. Weil Leute, die gut sind im Unterrichten und im Musikmachen, sind ja möglicherweise auch in anderen Bereichen gut. Und wenn du dann sagst, okay, ich könnte jetzt mit dem, was ich gemacht habe, weiß ich nicht, ich habe einen Kollegen, der hat dann hinterher Mathematik studiert und unterrichtet jetzt an der Hochschule, in der pädagogischen Hochschule Mathe. Und der hat vorher halt Gitarre studiert und war ein Kollege, der mit mir unterrichtet hat. wie gesagt, Leute, die gut sind, können auch Jobs machen, wo sie Geld verdienen. Wenn du jetzt in der Musikschule halt die Kolleginnen und Kollegen nur mit Honorarverträgen abspeist, die halt auch Krankheitsausfälle nicht bezahlen und wo du deine Sozialversicherung selbst erzählen musst, ich meine, da kennt ihr euch ja möglicherweise auch aus, wenn ihr nur in Anführungsstrichen, also ausschließlich, will ich sagen, im Pop-Bereich unterwegs seid, dann höhlt man ein Stück weit einfach die Qualität der Musikschulen aus und hat auch keine Argumente mehr im öffentlichen Geldgeber gegenüber zu sagen, Freunde, wir haben hier Spitzenleute, die machen eine Spitzenausbildung für alle, die brauchen auch ein angemessenes Gehalt. Ne? Und wenn du aber hinterher nur noch Leute interessierst, die das machen, weil sie nichts anderes können, ohne den Kollegen jetzt nahe treten zu wollen, aber wenn du nichts zahlst, kriegst du Leute, die halt damit zufrieden sind, dass sie nichts kriegen. Und das ist nicht unbedingt eine Einladung für hohe Qualität. Von daher, wenn sich das in Deutschland nicht ändert, dann sehe ich in 10 Jahren, was den Musikschulbetrieb betrifft, gewisse Schwierigkeiten. Da muss ich wirklich was tun. In der Schweiz ist es völlig anders. Da steht tatsächlich die musikalische Ausbildung und die Möglichkeit musikalischer Ausbildung in der Bundesverfassung. Soll heißen, die Bundesverfassung der ganzen Schweiz kümmert sich um sportliche Ausbildung mit Spitzenförderung, aber eben auch, und das steht halt im Grundgesetz, auch um musikalische Ausbildung. Und das ist natürlich eine gute Voraussetzung, dass du politisch den Leuten sagen kannst, Freunde, ich brauche aber auch das Geld dafür, dass ich das machen kann. Und in der Tat, also in der Musikschule Luzern kostet 40 Minuten, Musikunterricht, das wird im Jahr praktisch von der öffentlichen Hand mit 4.000 Franken gefördert. Und der gleiche Unterricht kostet die Eltern halt nur knapp 40% der Gesamtkosten zum Beispiel, was extrem niedrig ist eigentlich für das allgemeine Gehaltsniveau, was wir in der Schweiz haben, ganz genau. Und dann kriegst du halt Leute, die halt wirklich damit leben können, die ihre Familie damit ernähren können, die auch Teilzeit arbeiten können, wie halt viele Musikerinnen und Musiker machen, damit sie Zeit haben, um noch Konzerte zu spielen zum Beispiel, was ja auch nicht unwichtig ist, weil 30 Stunden die Woche durchzuunterrichten, ist wirklich so heftig, dass du fast keine Kraft mehr hast, dann noch künstlerisch zu arbeiten.
Ne? Und, da rennst du hier ja offene Türen ein. Ich habe gerade noch mal kurz gegoogelt. Hier ist ja, ich glaube so Q3 letzten Jahres sind ja hier so zwei, Säue durchs Dorf getrieben worden in Deutschland, Stichwort Herrenberg-Urteil. Wo, ich weiß nicht, inwiefern du das mitbekommen hast.
Nicht so richtig.
Ich glaube, in dem Fall war es eine junge Mama eines Kindes, die an der Musikschule als Honorarkraft angestellt war und infolge dieser Honorarbeschäftigung natürlich gar keine Ansprüche auf irgendwas hatte, inklusive die Ansage, wenn du jetzt hier quasi mal 3 Monate nicht hier bist, weil du sowas wie Mutterschutz brauchst, also danach brauchst du auch nicht mehr wiederkommen. Und im Zuge dessen hat die Frau dann geklagt und auch Recht bekommen, was dann ja zu einem ziemlichen Erdrutsch in der vor allem ja auch erstmal an der, aber auch in, also sowohl in der privaten wie auch in der öffentlichen Musikschullandschaft dafür gesorgt hat, dass jetzt quasi, wenn ich das richtig verstanden habe, die Beschäftigung von Lehrkräften, die feste auf Honorarbasis so nicht mehr möglich ist, sondern dass du als Musikschule, egal ob du jetzt in öffentlicher Hand bist oder ein privater Träger bist, musst du die quasi sozialversicherungspflichtig anstellen. Also da passiert auf jeden Fall ein bisschen was, aber es ist immer wieder verrückt. Ich glaube, Andreas, du hattest mir vor 2-3 Wochen irgendeine Ressource wieder zukommen lassen, wo irgendwelche Daten erhoben wurden. Wird ja einmal pro Jahr auch bei der Künstlersozialkasse
mit dem Durchschnittseinkommen unter 20.000 im Jahr. Ja, das ist brutto. Dann schon bitter. Ne?
Also du musst das sagen, brutto, ne?
Brutto unter 20.000 im Jahr. Also da kannst du halt eigentlich keine Familie mit ernähren. Und nach diesem Urteil, also es gibt da jetzt dann ja doch wieder großzügige Übergangsfristen noch, bis das dann alles umgesetzt werden muss, etc. Aber da war dann ja auch die eine Hälfte, die gesagt hat, ja, endlich so, ne? Und die andere Hälfte, die dem sehr kritisch gegenübersteht, weil sie halt einfach, weil eben in Deutschland in das ganze System sehr wenig Geld fließt, sagt, ja, dann wird alles zugemacht, dann wird alles noch schlimmer. So, ne? Das ist halt, man sieht es an vielen Stellen, dass Sachen gut gedacht sind. Ne? Ich habe schon mal erzählt, dass mein Ältester, der Matti, der ist der ist 9 und der hatte in den Schulen hier im Ruhrgebiet gibt es so Programme, die heißen zum Beispiel J-Kids, also jedem Kind ein Instrument oder so. Die sind staatlich gefördert, da kriegst du für einen echt kleinen Kurs ja, Unterricht und sogar ein Leihinstrument. Ne, Matti hat sich irgendwie Cello ausgesucht gehabt und ich zahle jetzt, nachdem wir Jekitz an den Nagel gehangen haben, um richtigen Unterricht zu kriegen, zahle ich im Prinzip alleine für das Leihinstrument so viel wie vorher für das Paket. Dafür lernt er jetzt auch was, weil es natürlich auch, das ist nett gedacht, allen Kindern das zugänglich und möglich zu machen. Da aber unsere Schulen ja so schon total unterfinanziert sind und irgendwas ist da auch natürlich in diesen Gruppen und das ist halt auch oft dann ein bisschen mehr Verwahrung. Und wie du schon sagtest, also da gibt's, meine Frau ist auch Grundschullehrerin, die hat da zum Beispiel sehr engagierte Kolleginnen auch. Ja, aber auch da gibt's natürlich wieder die Leute, die das halt nehmen müssen, weil sie gerade nichts anderes kriegen, die vor so einer größeren Gruppe oder sogar einer Schulklasse völlig überfordert sind etc. Ne? Und das ist halt irgendwie, da müsste man auch das ganze System ganz anders ausstatten, um damit da wirklich, wie du schon gesagt hast, da die Förderung in die Breite und gar nicht, damit die alle Musiker werden, sondern du hast ja auch so gesagt, auch gerade bei Kindern ist ja auch, erlebe ich auch immer wieder, dass dieses ein Instrument lernen überhaupt lernen zu lernen, sich lernen zu strukturieren, sich kleine Ziele zu setzen, sich über Erfolge quasi da hochzuarbeiten. Lernen ist Musik machen ist Mathe, ist quasi alles am Ende, ne? Mhm. Und ja, also ist auf jeden Fall ein Ding, wo ja, wo es, glaube ich, wenn es so bleibt finanziell und so für die Branche, dann auch schwierig wird oder bleibt.
Ich würde da kurz einhaken wollen, was das Thema Jeki angeht, und noch was Positives und dann vielleicht auch was weniger Positives anmerken. Das ist sogar so, dass wenn du in dem Jeki-Programm bist und du Empfänger oder Empfängerin bist von Transferleistungen, du weder fürs Leihinstrument noch für den Unterricht was bezahlen musst. Ne? Also in dem Moment, wo du irgendwie Bürgergeld heißt es, glaube ich, gerade in so einer Art von Leistungsbezug bist, ist das quasi abgehandelt. Ich habe da eine Erfahrung jetzt hier. Ich versuche das mal ein bisschen verklausuliert zu formulieren, um zu zeigen, sagen wir mal, dysfunktional das ganze System und schon auch das System auch öffentliche Musikschule in Deutschland sein kann. Sagen wir mal so, ich unterrichte hier einen angehenden Musikstudenten, der möchte gerne Musik auf Lehramt studieren und ist gerade im Vorstudium und macht aber auch parallel ein FSJ an einer öffentlichen Musikschule. Und bei dieser öffentlichen Musikschule ist es so, dass im Grunde genommen zwei FSJ-Kräfte sozusagen schon pro Schuljahr benötigt werden, um den Gesamtbetrieb überhaupt in irgendeiner Form durchführen zu können. Und das regelmäßig so ist, dass FSJ-Kräfte,
also freiwilliges soziales Jahr für alle, die da.
Genau, was auch regelmäßig dazu führt, zum Beispiel, dass FSJ-Kräfte, die, Klammer auf, nicht mal notwendigerweise ein Instrument spielen können, also jeder Mensch könnte ein FSJ dort machen, aber diese FSJ-Kräfte werden unter anderem auch dazu eingesetzt, um Jeki-Gruppen zu unterrichten. Okay, das kann man jetzt einfach mal so stehen lassen.
Das ist mehr so, oh Jeki.
Genau. Ja. Mehr möchte ich an dieser Stelle dazu nicht sagen. Also
das kommt dann auf die Person an. Das kann ja super sein. Aber
absolut, nein. Also ich kenne ja Kolleginnen und Kollegen, die Jeki unterrichten und die auch nicht unbedingt dann schon ein Vorstudium, also wie ein Studium, so wie ich, wie allgemeine Musikerziehung und ähnliches haben, die sich da wirklich weiterbilden. Schönen Gruß an Anina. Die wirklich sehr, sehr gut und sehr engagiert sind und die das richtig gut machen. Das Angebot als solches ist natürlich perfekt, weil wenn jedes Kind mal ein Instrument in der Hand gehabt haben soll, ist das für sicher nicht verkehrt. Das ist ja auch nicht überlegt, dass die dann hinterher tatsächlich alle eine Musikausbildung in irgendeiner Form tatsächlich machen. Aber diejenigen, die halt das noch nie gemacht haben, können auch nicht wissen, ob sie das interessiert. Von daher ist die Sache als solche schon mal sehr gut. Wichtig natürlich, dass das gut gemacht wird, weil sonst löschst du auch mögliche Kandidatinnen ab. Einfach nur, weil du scheiße unterrichtest. Und deswegen bin ich sehr froh, dass es solche Kolleginnen und Kollegen gibt, die sich da auch weiterbilden aus eigenem Engagement. Ja. Und um nochmal kurz über die Bezahlung zu reden, Jeki wird ja von einer Musiklehrperson, die halt Musikschule mäßig unterwegs ist und gleichzeitig der Lehrerin, dem Lehrer der Grundschule geleitet. Und die werden für die gleiche Arbeit unterschiedlich bezahlt. Das heißt, weil halt die Grundschullehrerin beamtet ist, bekommt sie mehr oder weniger das Doppelte von dem Kollegen, der aus der Musikschule kommt, was ein bisschen jeck ist. Aber
und Und dann ist es aber so in dem Fall, also ich könnte das jetzt das noch weiter aufmachen, aber ich habe noch einen Satz dazu. Diese Ungleichbehandlung gibt es ja bei den Lehrkräften im Allgemeinen schon zwischen, ich glaube, vom Land angestellt und verbeamtet. Da gibt es schon einen großen Unterschied bei Grundschullehrkräften genauso wie an den weiterführenden Schulen. Du hast jetzt aber dieses Fallbeispiel gebracht. Beide Lehrpersonen machen das. Und wir reden da über eine Gehaltsspanne von das Doppelte. Und das ist tatsächlich noch sehr, sehr positiv, weil das auf jeden Fall einschließt, dass die Person, die das Yeki-Ding macht, dass die sozusagen eben keine Honorarkraft ist, sondern so eine öffentliche Anstellung da hat an der Musikschule. Die Realität ist aber, dass die allermeisten immer noch Honorarkräfte haben. Und dann reden wir dann eher so über... Wie gesagt, ich darf jetzt keine Namen nennen, aber ich habe letztens so einen Vertragsschnipsel lesen dürfen. Wir reden dann da so über so einen brutto selbstständigen Stundenlohn von 18,20 Euro. Da kann ja jeder mal schnell Google oder eine Suchmaschine der Wahl bemühen und mal bei einem selbstständigen Bruttostundenlohn ausrechnen, wie viel weniger das als Mindestlohn ist.
Ja.
Genau, das ist dann die Realität.
Überlegen, ob er da selber für arbeiten möchte. Ne?
Ja,
aber
genau.
Da sind wir jetzt sehr tief schon in das Rabbit Hole gegangen. Ich finde ja am Ende des Tages, so wie wir beide das auch gemacht haben, wir sind ja nicht an irgendwelchen Musikschulen oder so, sondern haben einfach unser eigenes Ding gemacht. Das steht ja auch jedem frei, wo wieder so ein bisschen Unternehmertum da reinkommt. Und das ist ja schon so, dass das, ich sag mal, dem Durchschnittsmusiker schon sehr schwer fällt. Und jetzt stelle ich mir vor, in diesem Klassikbetrieb, wo ja alles doch auch sehr hierarchische und feste Strukturen hat und so. Jetzt hast du schon gesagt, ihr seid natürlich mit den klassischen Gitarristen so ein eigener Kosmos und dann musst du halt dein eigenes Gitarrenfestival machen, um quasi da in diesen Zirkus reinzukommen. Wie ist das? Braucht man dann als klassischer Gitarrist wahrscheinlich auch schon mehr Unternehmertum eben als die diese klassischen Instrumente, die einem als erstes einfallen wahrscheinlich, ne?
Also sobald es um Musikschulen geht, die Arbeitsmöglichkeiten sind da eigentlich für alle gleich. Soll heißen, die Gitarre ist eigentlich in jeder Musikschule das zweite oder dritte Instrument. Häufig das zweite, also am meisten wird Klavier gespielt. Dieses alte Kulturmöbel ist nach wie vor der absolute Oberrenner in jeder Musikschule. Und Gitarre, aus übrigens völlig unterschiedlichen Gründen. Also Klavier ist der Oberrenner, weil es eine gewisse Tradition hat als Bildungskulturmöbel, was man bedienen kann. Relativ geringer Eingangswiderstand leistet, weil das wird jetzt die Klavierkollegen nicht wirklich freuen, aber es ist ja eigentlich doch eher ein serieller Lichtschalter, ne, wo du einfach nur so drücken musst. Ne? Oder wie ich sage, ein Schlagzeug mit so kleinen Trommeln, könnte man auch sagen. Natürlich ist Musik und auf dem Klavier dann hinterher eine völlig andere Geschichte, logisch. Aber wie gesagt, dieser erste Eingangswiderstand ist gering. Bei der Gitarre ist es so, dass die Leute das spielen wollen, weil sie einfach eigentlich gar nicht so richtig im Kopf haben, was das eigentlich soll. Ne? Also wenn dann Lieschen kommt und Gitarre spielen will, dann hat möglicherweise die Lehrperson so im Kopf, jetzt machen wir Sor, Giuliani, Carcassi und dann hinterher gehen wir so ein bisschen auf die moderneren Komponisten. Und Lieschen wollte doch eigentlich eher Taylor Swift und weiß ich nicht, Rihanna und solche Geschichten. Und wenn die Jungs dann kommen, dann wollen die möglicherweise irgendwelche Rap-Songs spielen und dieses ganze Hip-Hop-Zeug, da ist musikalisch ja fast nichts drin, was irgendwie der jedenfalls akustischen Gitarre irgendwie genehm wäre. Das kann mal dann hier so drei Noten hier und nochmal zwei da, der Rest macht dann die Maschine oder so. Mhm. Und deswegen haben wir relativ viel in der Gitarre, weil sie einfach glauben, das ist so ein, also weil sie eine eigene Idee davon haben. Ja, und jetzt bin ich natürlich wieder völlig vom eigentlichen Thema weg, aber das Ding ist das, Unternehmertum, richtig. Ja. Das ist natürlich eine Sache, die aufkommen sollte, ne, wo dir aber, wenn du wirklich im Klassikbereich drin bist und wo du mehr oder weniger dafür geschlachtet wirst, weil das Crescendo nicht durchgängig gewesen ist, also dass du in 16 Noten nicht wirklich jedes Mal jede einzelne Note ein bisschen schneller gemacht hast und dann außerdem hast du das Tempo nicht hinreichend verzögert, dass es wirklich ein Retardando wäre, um danach halt im Subito Forte mit Staccato. Ne, wenn du auf das trainiert wirst, dass das wichtig ist, Und du dann hinterher rausgehst, dass du dieses Crescendo mit der ganzen Agogik verstanden hast, so sagt der einer so, jetzt geh mal arbeiten, ja, aber wie und wo? Also hoffentlich stellt mich einer an und hoffentlich lädt mich einer ein für Konzerte. Dann bist du verraten und verkauft. Soll heißen, wenn du in dem Bereich arbeiten willst, und zwar mit der Qualität, die du fachlich gelernt hast, wäre es sehr schlau für jeden und jede herzugehen und unternehmerische Dinge zu lernen und sich, und das ist der Punkt, seine Haut zum Markt zu tragen und die Klienten und Kundinnen zu finden, die dafür Geld bezahlen wollen. Und das geht halt nur, wenn du in irgendeinem Weg unternehmerisch denkst. Und das ist völlig raus aus dem Diskurs Musikschule, weil Musikschule sollte dafür da sein, die Möglichkeit für alle zu geben. Also ein Bildungsangebot, was eigentlich nicht wirklich obligatorisch sein muss, dass die Kinder da hingehen, aber das obligatorisch sein sollte, dass die Kinder da hingehen können. Also obligatorisch für öffentliche Arbeitgeber und dass es die Möglichkeit gibt. Aber wenn du als Musiker, Musikerin auf deinem Niveau arbeiten willst, wäre es sehr schlau, einfach zu wissen, wie du dich verkaufst. Und das ist letzten Endes unternehmerisch, das ist Marketing und hat nichts damit zu tun, dass man irgendwelchen Leuten irgendwas aufschwatzt, sondern dass man einfach hergeht und diejenigen Menschen findet, die das wertschätzen im Sinne von, ich mag das, was du machst und ich schätze den Wert, deswegen gebe ich dir entsprechendes Geld dafür. Finde ich völlig legitim und absolut zu machen in jedem Bereich.
Spätestens jetzt wirst du lebendig gehäutet beim nächsten Pausenbrot in der Musikschule.
Ja, na, das ist schon so. Ich meine, ich meine, in meiner Musikschule sind wir, also Luzern ist wirklich ein hochmoderner Verein. Es ist wirklich sehr, sehr moderne Musikschule, die sehr viele Projekte auch macht, die selbst das Kollegium ein Stück weit überfordert. Aber in den verschiedenen Open Space Veranstaltungen, wo ich nach der Pandemie, wo wir ja alle online unterrichtet haben und die meisten einfach so froh waren, dass es endlich vorbei gewesen ist, hat es einige wenige gegeben, die verstanden haben, dass das auch eine Möglichkeit ist. Und ich habe da dann in einem von diesen Open Spaces als Thema auch angegeben, reden wir doch mal drüber, inwiefern Online-Unterricht selbst für Musikschule eine Möglichkeit ist, das Angebot zu verbessern und die Schülerinnen und Schüler besser zu erreichen. Und habe da dann mit einem Schlagzeugkollegen unter anderem diskutiert, der in dieser Gruppe war, obwohl er grundsätzlich diese Online-Geschichte ablehnt, der halt wirklich mit Fug und Recht behauptet, nein, das ist völlig unmöglich, du kannst gerade Schlagzeug online überhaupt nicht unterrichten, wie soll das gehen? Das geht ja nicht. Ich sehe ja überhaupt nicht, was der Schüler oder die Schülerin macht und unmöglich da irgendwie an der Fußtechnik oder weiß der Geier was zu arbeiten. Und ich meine, wir wissen ja aus gegebenem Grund, dass das nur eine Frage von, wie mache ich das? Und wenn ich es gut mache, klappt es wunderbar. Und bietet Möglichkeiten, die du zum Beispiel vielleicht so gar nicht hast, wenn du immer nur live und Präsenz unterrichtest.
Ja. Auf jeden Fall. Also da könnten wir jetzt noch Stunden sozusagen drüber philosophieren. Ich meinte die Frage vorhin auch, wo du den Instrumentalunterricht in den nächsten 10 Jahren siehst. Du bist erstmal in so eine gesellschaftliche Richtung gegangen. Ich meinte das tatsächlich auch, hätte ich vielleicht noch dazu sagen sollen, auch so im technologischen Sinn und auch im Formatsinn. Etwas zum Beispiel, was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, weil ich einfach dieses Paradigma nicht habe, weil ich born und raised in Dortmund bin, also ja, offiziell so richtig Großstadtkind und so. Ja. Mir war zum Beispiel gar nicht klar, als ich mein Angebot weiter ausgeweitet habe in die digitale Welt, dass ja ein Großteil der Menschen in der Dachregion, also Deutschland, Österreich, Schweiz, dass die ja nicht urban leben, sondern eher sehr kleinstädtisch bis dörflich. Und ein Großteil meiner Online-Schülerschaft, die macht mittlerweile so nicht ganz 50%, aber so 40% sind reine Online-Schüler mittlerweile und Schülerinnen. Und davon ist nicht 100%, aber so 80% sind Leute, die tatsächlich auf dem Land oder in ländlichen Regionen leben, wo es einfach gar keine Angebote gibt. Also gar keine. Ja. Und das hatte ich natürlich mit meinem Stadtkind-Paradigma auch gar nicht auf dem Schirm. Also woher auch? Wieso sollte ich das wissen? Ne? Aber es war so eine wirklich so eine Erkenntnis für mich, wo ich dachte, ach krass, ja stimmt. Deutschland ist ja auch ein Flächenland, ne? Also viele Leute leben halt irgendwo in der Knüste.
Ja, wenn du dir Bayern anguckst, ich kenne halt viele Kolleginnen und Kollegen, die Gitarre unterrichten, die halt irgendwie die Abstände darstellen müssen. Wenn die Dörfer klein sind, hast du halt relativ wenige Schüler in jedem von diesem Dorf. Und dann müssen dann entweder die Schülerinnen und Schüler zu dir Oder aber, und das ist das, was meistens passiert, die Kolleginnen und Kollegen fahren dahin. Soll heißen, die fahren wirklich über die Dörfer wie der Eiswagen und dann klingeln sie und machen dann 2 Stunden in Pusemuckel und 3 Stunden in Kuhschwanz-Wedelhausen und müssen dann so rum. Und das ist grundsätzlich nicht verkehrt, aber sehen wir den Aufwand. Die müssen dann, wenn sie mit gutem Material spielen wollen, also mit E-Gitarre, einem anständigen Verstärker, der ein bisschen Sound hat, müssen sie ja schon Sachen mitbringen ein Stück weit. Das Einbauen, Abbauen, dann müssen sie hin und her fahren, das dauert, ist Zeit und die zahlt die im Prinzip niemand und von daher sind solche guten Online-Angebote und du kannst ja die immer abfedern ein Stück weit auch, dass du sagst, okay, wir machen es grundsätzlich eigentlich über einen Computer, aber wir können uns eben auch mal live treffen für ein Wochenende, für eine intensive Geschichte, wo alles das, was möglicherweise doch unter den Tisch fällt, dass man das einfach noch anders abheben kann, dass du einfach auch ein physisches Gefühl für das Miteinander kriegst zwischen Lehrpersonen und SchülerInnen. Und geht ja alles. Und wenn du das eben wirklich richtig gut machst, dann gibt es auch wirklich mehr Klienten. Es gibt einfach mehr Schülerinnen und Schüler, die halt da unterwegs sein können. Und das sehe ich absolut. Das muss kommen. Mal davon ab, weil die Alternative ja wäre, dass wir mit KI-Lehrpersonen unterwegs sind. Ja, das ist nicht so lustig, wie es scheint, aber das kann ja passieren.
Nee, sehe ich über, also ja. Das könntest du ja gerne gleich noch deine Sicht der Dinge zu sagen. Also ich bin da ganz guter Dinge, also ich bin sowieso immer wahrscheinlich auch ein Zweckoptimist, was viele Sachen angeht. Aber also ich sehe in unserem Kulturkreis vieles möglich. Aber auf gar keinen Fall, dass du, Jo, dass der Andi oder ich in Anführungsstrichen zu 100% ersetzt würden von irgendeiner noch so gut trainierten KI. Denn was ist der Unterschied zwischen, egal wie gut die KI irgendwann sein wird, und einem Individuum? Es ist einfach die Empathie. So, und das ist etwas, was die KI einfach nicht hinbekommt. So, ne? Und das ist also da mache ich mir gar keine Sorgen, weil am Ende des Tages ist unser Job, du hast das ja schon ein bisschen beschrieben, ja eben nicht nur die absolute Förderung von den absoluten Spitzenleuten, sondern eben auch, wie hast du es genannt, das ist so eine schöne Formulierung, nicht nur unterrichten mit Musik, sondern auch unterrichten durch Musik.
Naja, also zur Musik, das wären diejenigen, die halt wirklich Instrumente und das Fach lernen können, und unterrichten durch Musik für alle, die halt allgemein sich persönlich weiterbilden können, und dass du das halt mit Musik machst.
Ja, genau. Genau.
Nein, also ich bin natürlich bei dir. Ich sehe auch nicht, dass wir uns KI irgendwann adäquat übersetzen und ersetzen kann. Einfach, das ist nicht der Punkt. Aber es kann ja die Illusion entstehen, dass das so ist. Und es wird auch in Schulbereichen halt, werden Assistenten für Repetitionen, für Wiederholungen und Ähnliches eingesetzt werden, wo du dann einfach deine Matheaufgabe dann halt am Computer rechnet und dann die KI dir schön sagt, hast du aber schön gemacht, guck mal, aber da ist noch falsch gewesen, sodass das Basic-Ding des Unterrichtens, das wird auch digital in diesem Sinne unterstützt werden, wenigstens. In der Musik ist es ja nur so, dass wir einfach auch eine Kunst sind, die viel von emotiver und emotionaler Interaktion der verschiedenen Agenten, sei es jetzt der Spieler und das Publikum oder die Lehrerin und die Schülerinnen, wo halt einfach wirklich eine menschliche Interaktion stattfinden muss, die halt auch Gänsehaut macht. Und da sehe ich die KI wirklich nicht, aber vorn und hinten nicht. Aber von daher bin ich völlig bei dir. Aber es könnte auch Leute geben, die glauben, ja, wieso? Der Computer sagt mir doch auch, wo das A ist auf der E-Seite oder so.
Ja, ich glaube, ein Punkt, der da noch hinzukommt, für mich zumindest, ist ja so, dass, ich sag mal, die spannenden Antworten in der Musik und auch sonst im Leben, die sind ja nicht da, wo schwarz und weiß ist, sondern immer da, wo die Grautöne passieren.
Ja.
Und wenn es mal einen Fachbereich gibt, wo es um die Grautöne geht, dann würde ich sagen, ist es die Kunst in jeglicher Form. In jeglicher Form. Also es ist jetzt egal, ob das Medium ein Musikinstrument ist oder ob es darum geht, zu malen oder Skulpturen zu bilden, etc. Ne? Also das ist der Moment, wo es wirklich spannend wird. Und ich sag jetzt mal, bei Sachen, die du mit 0 und 1 beantworten kannst, Mathematik zum Beispiel.
Ja.
Ja, da stelle ich mir da, also da sehe ich dann zum Beispiel, na, da kommt wieder der Zweckoptimist durch, ich bin zum Beispiel eine totale Mathe-Schelle und wenn ich mir vorstelle, dass es eine App gibt, die gibt es wahrscheinlich auch jetzt schon, aber dass es eine richtig gute App gibt, die mir irgendwie auf dem Smartphone oder am Rechner sagt, so, hey, ich verstehe hier aber überhaupt nicht und warum überhaupt? Und dann gibt es einen Link und da klicke ich drauf und dann wird dir anschaulich erklärt, warum das wichtig ist, wofür man das nutzen kann und wie das eigentlich funktioniert. Und dann kann ich die Stimme sogar ein bisschen vorspulen oder zurückspulen. Dann wird das, glaube ich, ganz, ganz vielen Menschen helfen. Oder um Andreas zu zitieren, es wird die Schlauen noch ein bisschen schlauer machen und die Dümmen ein bisschen dümmer.
Ja, das ist so.
Genau, diese asynchronen Inhalte, die haben wir ja auch in unseren im Campus, ne, in Andys Basecamp und bei dir, ne, und letztendlich genau, jo, ich habe gesehen, du hast einen YouTube-Kanal, ja, ne, das ist ja auch was Asynchrones, wo die Leute sich das angucken können, zurückspulen können und so. Und dann ist aber natürlich das Coole, wenn man da trotzdem noch so dieses 1:1 Ding dabei hat am Ende, ne. Genau.
Ja, das, was wir wissen müssen als Lehrperson, ist halt, dass es nicht eine Methode gibt, die für alle gleichwertig ist. Und auch, dass du eigentlich sowohl chronologisch in einer Phase des Unterrichtens von, weiß ich nicht, einem Schuljahr oder wie auch immer so eine Phase unterrichtet, als auch in kürzeren Abständen, dass du eigentlich immer wieder die gleichen Themen beleuchtest und immer wieder ein Stück weit aus einem anderen Blickwinkel. Und es gibt halt nicht den einen Weg, der alles perfekt erklärt. Und von daher ist halt, und es gibt auch nicht den einen Schüler und die eine Schülerin, die halt, oder besser, es gibt nicht die Gruppe der Schülerinnen, die auf einen bestimmten Weg am allerbesten reagieren, und das gilt für alle. Sondern du musst halt wirklich gucken, dass du immer den Weg findest, wie das Individuum unterrichtet werden kann. Deswegen sind asynchrone Angebote, wie du völlig richtig sagst, für diejenigen, nicht unbedingt die halt schlau sind, die werden schlauer, und die nicht so schlau sind, werden weniger schlau, sondern diejenigen, die halt das asynchrone Zeug für sich selbst reflektieren können, werden damit sehr gut umgehen können. Und diejenigen, die einfach eine andere Ansprache bräuchten, könnten das genauso gut verstehen, aber auf die kannst du asynchron natürlich nicht reagieren, weil du nicht sofort ein Feedback, was das betrifft, bekommst, ne?
Ja.
Aber natürlich, die Tatsache, dass du es dir 3-4 Mal angucken kannst, kann natürlich helfen und sollte Gedanken in Bewegung setzen können.
Genau, und das ist ja dann so ein, ich sag bei mir immer so ein Best-of aus Gruppensachen, den asynchronen Sachen und eben dem Einzelunterricht, wo man wirklich auf den einzelnen Schüler, die einzelne Schülerin eingehen kann. So, ich weiß nicht, ist bei dir Dustins Bild auch weg, aber vielleicht kommt er ja gleich wieder.
Nee, das ist die gute Sony-Kamera, die mal wieder
überhitzt. Ja, dann holen wir den Ventilator. Jo, eine Sache würde mich noch interessieren, weil du ja jetzt als Klassiker, aber auch Einblicke selber oder ne, auch so ein bisschen vielleicht über deinen Sohn, der eher dann Rockgitarre macht, aber du ja auch Jazzgitarre und ein bisschen Schlagzeug hier und so und Prog-Rock-mäßige Metren. Was hat dir denn als, ich sag mal, klassischer Musiker vielleicht auch so ein bisschen dieser Einblick in die anderen Musikstile gebracht und umgekehrt? Die meisten, die hier zuhören, sind mit Sicherheit eher Rock-Pop-Welt, sage ich mal. Gibt's irgendwas, was wir als Rock-Pop-Menschen quasi vielleicht so als Idee aus der Klassik mitnehmen könnten, so irgendwie?
Also ja, es ist so, es sind natürlich völlig unterschiedliche Welten. Ich habe es eben schon ein bisschen angedeutet, dass wenn du improvisierst und im Jazz unterwegs bist, dann bist du derjenige, der das Stück macht in dem Moment, weil du ja die Töne aussuchst, die Akkorde, die Tonleitern, mit denen du was ausdrückst. Und in der Klassik ist es so, was halt viele, die im Pop-Rock-Jazz-Bereich unterwegs sind, das sehr einengend empfinden. Du hast halt die Vorgabe des Stückes und das, was da steht, musst du spielen und interpretieren. Das scheinen so zwei Dinge zu sein, die sich überhaupt nicht miteinander vereinen lassen. Und was ich gelernt habe, ist, dass wenn du als Klassiker unterwegs bist, solltest du das, was auf dem Papier steht, eigentlich so für dich verinnerlichen und das sollte sich so anfühlen, als wärst wirklich du das im Moment, der ist wie ein Improvisator in dem Moment entstehen lässt. Und das ist eine Erfahrung, die ich viel intensiver gemacht habe, als ich halt selbst angefangen habe zu improvisieren und tatsächlich der Spontankomponist gewesen bin. Unabhängig davon, wie hochgenial das war oder eben auch nicht, was ich da gespielt habe. Aber allein die Tatsache, der aktive Generator dessen zu sein, was man hört, ist eine Erfahrung, die für Klassiker sehr wichtig ist. Was für Leute aus dem Pop-Jazz-Bereich wichtig wäre zu verstehen, ist, dass wir Klassiker anders ausdrücken. in Bezug auf, sagen wir mal, vor allen Dingen Tempo und Groove. Weil im Allgemeinen ist Groove in Rock und Pop eine Sache, die bedeutet, dass du im Tempo bleibst, dass du eigentlich sehr präzise an einer mit Metronom messbaren Time dich bewegst. Ob du jetzt ein bisschen laid back, kurz dahinter bist oder einfach ein bisschen vorne dran, ist ja egal. Im Prinzip ist aber dieses präzise Zeitmaß für den Groove und für den Mitwip-Effekt extrem wichtig. Für uns Klassiker ist das auch nicht unwichtig, weil du musst natürlich wissen, in welcher Zeit du lebst. Aber das präzise Tempo, wann Noten kommen und wie sich diese ganze Musik, die du spielst, wie sich Melodien, Akkorde bewegen, auch zeitlich gesprochen, mit langsamer und schneller werden zum Beispiel, ist ein fundamentales Ausdrucksmittel für die Interpretation. Ich habe mal Aldi Meola gehört, der dann unheimlich, der ist ein toller Gitarrist und wir lieben ihn alle, aber er hat einen unsäglich dämlichen Satz gesagt, dass er meinte, Klassiker können einfach nicht in Time spielen. Was Blödsinn ist, können die natürlich, aber sie tun es nicht, weil es nicht der Stil ist. Es ist einfach nicht der Stil. Wir gehen her und versuchen halt unsere Musik so zu spielen, als würden wir Gedichte rezitieren. Und Gedichte rezitieren heißt halt nicht, dass du einfach den Text runterlaberst, sondern dass du mit dem Rhythmus, den Sprache hat, arbeitest, dass du die Bedeutung verstärken kannst. Weiß jetzt nicht, ob das vielleicht ein bisschen zu nerdig gewesen ist, aber wir können halt, also wenn ihr im Jazz unterwegs sind und Pat Metheny hören zum Beispiel, der spielt ja total an der Zeit vorbei mitunter, selbst bei seinen Themen, also bei den Hats, die er spielt, und hat halt eine Rhythmusgruppe, die gut genug ist, dass sie sich davon überhaupt nicht rausbringen lässt. Diese Art von Freiheit gibt es in der Klassik eigentlich noch viel, viel stärker. Dass es halt nicht ein outstanding Phenomenon ist, sondern eigentlich die Art, wie wir da interpretieren. Und was wir halt tun, und das ist der zweite große Unterschied, ist es, denke ich, häufig so, dass in Pop- und Rockmusik halt der Groove und das Zusammen des, wie soll ich sagen, emotiven Eindrucks des Stückes der wichtige Punkt ist. Und in der Klassik ist das natürlich auch nicht unwichtig, aber, und das ist der Punkt, wir versuchen eigentlich tatsächlich noch übergeordnete Bedeutung dem Ganzen beizumessen. Soll heißen, wenn wir einen bestimmten Akkord verwenden, den halt Mozart in einer Arie in der Zauberflöte benutzt hat, um das Wort Tod emotional zu verstärken. Und ich habe genau diesen Akkord in einem Stück, was vielleicht vergleichsweise langsam ist, dann auch in einer Tonart, die schon im Barock für Melancholie und für Traurigkeit benutzt wurde, sowohl um Leute traurig zu machen, die das hören, als auch um sie selbst auszudrücken. Und dann finde ich genau diesen Akkord an der Stelle, dann kann ich mir natürlich überlegen, wie muss ich den spielen, dass wirklich da so eine todtraurige Emotion rüberkommt. Und das sind Dinge, die natürlich dann am Zeitmaß und am Groove überhaupt nicht mehr arbeiten. Weil es geht nur noch darum, dass du versuchst, eben diese Emotion rauszubekommen und auch ein zeitliches Spotlight zu setzen. Wenn du zum Beispiel die Musik kurz anhältst und einfach das Tempo kurz weg ist, so wie der Herzschlag aussetzt beim Tod zum Beispiel, dann kannst du nicht sagen, hey, der hält das Tempo nicht, ist ja nicht zu glauben, kann der nicht zählen oder was. Weil darum geht's gar nicht, ne? Und ja, ja. Das ist jetzt ein Ding, was für Rocker und so vielleicht nicht so irre relevant ist, aber mir ist schon wichtig, dass ihr das mal gehört habt, warum wir das tun.
Ja, ich möchte den Yoda, Entschuldigung, Andi, ich möchte den Yoda kurz verstärken und sagen, hört einfach mehr Red Hot Chili Peppers. So. als ein Beispiel, das ist natürlich etwas, also ich sag mal, die Diskussion, ich sag das mal in der Popularmusik und damit schließe ich von Helene Fischer bis Slipknot erstmal alles ein. Slipknot übrigens wäre auch ein sehr gutes Beispiel für, ich glaube, Agogik ist das Wort, ne? Was die, ich sag jetzt mal, das andere Mindset von dem Umgang mit Time ja beschreibt. Ist das, ne? Also Slipknot ist ein sehr gutes Beispiel dafür, weil die super viele Accelerandi und jetzt weiß ich nicht, wie ist denn der Plural von Ritterdando?
Ritterdandi, einfach O wird immer I.
Okay, danke. Quasi
vom Fachmann. Latinum.
So.
Ja, ich habe mein Italianum. Ja, perché so parlo perfettamente sta bellissima lingua,
Einmal Pizza Hawaii bitte. Also, was ich sagen wollte.
Oh, das geht ja gar nicht.
Was ich sagen wollte, war im Rock, auch im Metal, ich meine, du hast schon Dream Theater beschrieben, da bin ich im Repertoire nicht so tief drin, bei Slipknot kenne ich mich ganz gut aus. Das ist im Grunde genommen schon sehr an der Klassik angelehnt, was den Umgang mit ja, metrischem Time in Anführungsstrichen angeht. Und die Diskussion selbst, groovt das jetzt oder ist in dem Moment, wo ich metrisch wirklich sehr akkurat spiele, ist das dann sozusagen die Garantie für einen Groove? Und da sind der Andi und ich sind da, glaube ich, sehr gleich gepolt. Auf gar keinen Fall. Und die Liste der Beispiele von Interpreten im Popularbereich, die einfach ohne Metronom spielen und wo die eins zum nächsten Refrain einfach bewusst ein bisschen später geatmet kommt und so, die ist schon relativ lang.
Ja, nein, es wollte damit auch nicht sagen, dass die einen so sind und die anderen anders. Ne? Also wie gesagt, wenn du in der Klassik zum Beispiel unterwegs bist und Glenn Gould hörst, das war ein kanadischer Pianist, der vor allen Dingen als Bach-Interpret Furore gemacht hat und ein wirklich sehr, sehr wichtiger Pianist, was das betrifft, ist. Der spielt halt namentlich schnellere Stücke vom Bach, scheinbar wirklich, als hätte er ein Metronom geschluckt, aber das ist nicht der Punkt, sondern er stellt diese Musik halt wirklich in der Time super präzise da, spielt aber dann aufgrund seiner des Voicings und wie er die einzelnen Stimmen halt von der Lautstärke heraus spielt, sehr klar da. Wobei der auch eben diese freieren Tempi kann. Und ich weiß auch natürlich, dass es im Rockbereich eben diese Dinge gibt.
Ich wollte es auch eigentlich nur verstärken.
Also nein, quasi das ist völlig, völlig okay. Ne? Und deswegen finde ich es gut, fand ich es einfach super interessant, dass ich mit meinem klassischen Handwerkszeug gewissermaßen ein Stück weit hergehe und dann eben Musik, die eher aus dem popularen Bereich kommt, aber also Rock und Pop und dieses ganze Zeug kommt aus dem Volk. Ist natürlich, vor allen Dingen was Jazz betrifft, aber auch was wie genannte Metal-Angebote wie Slipknot und Dream Theater und wer noch mehr hat, mag es hineinbringen, die natürlich auf einem hohen künstlerischen Niveau arbeiten. Aber es kommt eben aus dem Volk als Genesis der ganzen Geschichte, während die klassische Musik im Prinzip von immer einer sehr gebildeten Warte nach unten durchgereicht wird. Also eigentlich ist die Entstehung diametral entgegengesetzt, dass der Pop halt künstlerisch wertvoll wird und dass die Klassik von einem sehr, sehr hohen und sehr nerdigen und extrem bildungsabhängigen Kennerkreis sich mehr in die Breite geöffnet hat, wo die sich jetzt ein Stück weit treffen, übrigens sehr gut bei der Gitarre, weil wir haben einfach auch in der klassischen Gitarre sowohl eben diese starken populären Einflüsse wie eben auch eine sehr hohe jedenfalls potenziell hohe intellektuelle Reichweite. Ne?
Ja, als du das so jetzt gerade ausgeführt hast, musste ich an, wie ich finde, das mit Abstand witzigste Corona-Meme aus der Musiker-Bubble denken, wo es im ersten Lockdown ging um da gab es so einen Begriff für kritische Infrastruktur, irgendwie so Berufe, die wichtig sind. Ich komme gerade in diesem Begriff nicht, fällt mir nicht einfallen. Da gab's natürlich
systemrelevant.
Systemrelevant war der Begriff. Und da gab es halt, rettet die Amateurfußballclubs, rettet dies, rettet jenes, so, ne? Ja. Und da gab es ein so ein Meme, ich muss jetzt quasi statt herzhaft lachen, hat mal wirklich eine an die ganzen Punkbands gedacht, wenn die jetzt Zeit haben zum Üben, stirbt die Szene aus.
Stirbt der Punk aus, die haben alle Zeit zu üben. Ne? Ich erinnere mich.
Und ich fand's großartig.
Ja klar, aber bedient natürlich das Vorurteil, dass sie nicht geübt hätten. Aber die Tatsache ist ja, dass du für jede künstlerische Aussage, die musst du halt so sagen, dass sie stimmt. Und das kriegst du nicht hin, indem du einfach nichts kannst.
Korrekt. Nein. Korrekt. Aber weil du gerade nochmal so diesen Gegensatz aufgemacht hast, dass Klassik eher so von oben und der Rest eher aus von unten sozusagen.
Ich sprach von der Geschichte, ne?
Ja, genau. Und ich habe sofort dieses Punkrock-Corona-Meme irgendwie vom Herzen aufgesehen.
Ja, ja.
Sehr schön. Sehr schön. Und die gute Nachricht ist, es gibt noch Punkbands. So.
Absolut, die muss es geben.
Diese Woche noch eine Suchanfrage an meine Schülerschaft weitergeleitet. Da ging es auch direkt um deutschlandweite Touren und so. Genau.
Ah, ja. Witzig.
Wir könnten noch eine Stunde weitermachen, glaube ich, aber wir haben die Schallmauer eigentlich schon durchbrochen. Ne? Hast du noch was Wichtiges, Dustin, was du fragen wolltest?
Ja, Jo, wann sehen wir uns denn mal wieder?
Ja, gute Güte. Also ich bin diesen Sommer, bin ich tatsächlich in Deutschland unterwegs, weil wir treffen ein paar Freunde. Da könnten wir möglicherweise mal in Dortmund vorbeifahren. Und also wir machen ein bisschen Urlaub, weil Söhnchen muss Deutsch lernen. Ah. Was ein Chaos ist, weil der ist sprachlich, das ist ein völliges Phänomen, aber der spielt super Gitarre, aber der ganze Rest, der klappt überhaupt nicht schultechnisch. Nein, er kann auch wahnsinnig gut Konditorei und backen und Brot backen, Kuchen und Krebs, cool, und Zeug. Das ist wirklich alles super, aber Sprachen gehen leider nicht. Also der muss Deutsch lernen. Dann bin ich in Deutschland mal unterwegs, da gucken wir doch mal, ob wir nicht, cool, in Lüdenscheid North vorbeikommen.
Da ist ja Ruhrport aber die falsche Gegend, oder? Um Deutsch zu lernen.
Ja, nee, das geht schon. Also, das passt.
Hey, hey, hallo? Wir sitzen ja nicht in Sachsen.
So, mal, ich bin auch von da, auch wenn Wuppertal, glaube ich, nicht so richtig zum Ruhrport eigentlich zählt. Aber hey, was soll's.
Nehmen wir noch mit dazu.
Das ist nett von euch.
Mensch, war mir ein Fest, mal mit dir zu schnacken und hier ein bisschen über die Klassik und die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu den anderen Musik-Genre nachzudenken. Ja.
Ja, sehr gerne. Mir war es auch eine Freude, weil, wie gesagt, ich denke, Musik ist grundsätzlich gesprochen mal immer eine gute Geschichte. Wenn wir mal von so ein paar Plastikstücken absehen, die es da natürlich auch gibt. Aber wir sind halt die Menschen, die halt als aktive MusikerInnen und als Unterrichtende halt sehr darin einfach wissen, was für eine Qualität das Zeug hat. Und dann ist es doch Schnutzpiep, ob das jetzt Klassik ist und hochgebildet oder ob es nur in Anführungsstrichen Punkrock ist, der auch hochgebildet ist, weil er hat seinen Stil, er hat seinen Ausdruck und das stimmt alles. Also Kunst ist immer gut und Musik noch besser. Von daher sehr gerne und schön, dass ihr mich hattet und mir macht das auch Spaß. Sehr viel Spaß gemacht.
Ja, das freut mich auch sehr zu hören. Wir werden das irgendwann bei Zeiten mal bestimmt wiederholen. Ich glaube, da finden wir noch das ein oder andere Thema, wo wir uns ein bisschen zu austauschen können. Und wir haben ja hier so ein Motto im Podcast. Und ich würde auch sagen, also ich bin ja jemand, der gerne sehr unterschiedliche Konzerte besucht. Also im Moshpit mittendrin, ganz genauso wie in Dortmund im Konzerthaus, wo es ganz, ganz fantastische, klassische Konzerte gibt. Und was soll ich sagen? Auch beim Klassikkonzert gilt
Hauptsache Grooved.
Yeah.